willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich nehme heute von einem sehr bequemen Sessel aus auf. Ich muss mich gerade mal einmal kurz richtig hinsetzen. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Fia Finger. Ich bin Kindheitspädagogin und ich bin selbstständige Weiterbildnerin, Fortbilderin, wie immer man es nennen möchte, für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen mit so ein paar Schwerpunktthemen wie Adultismus, Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen, Partizipation, und zwar gelebte Partizipation wirklich im Alltag, Beißen im U3-Bereich, solche Sachen. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage fairfinger.de. Und hier in diesem Podcast geht es um Alltagssituationen aus Kitas und ich schaue so ein bisschen drauf, könnte das schöner gehen? Und vor allem wie? Die Antwort ist in den allermeisten Fällen ja, könnte. Und dann ist die Frage, wie? Wie? Was machen wir? Und dann reflektiere ich die Situation und gebe aktuelles Fachwissen rein und manchmal reicht auch so ein Kleckschen Empathie und dann wird hoffentlich am Ende die Kita-Welt schöner. Mein großes Ziel ist das, so in 20 Jahren, vielleicht in 30 Jahren, erwachsene Menschen sich treffen und von einer Begebenheit erzählen, die ihnen passiert ist und dass sie dann sagen, weißt du, und dann hat der mit mir gesprochen wie mit einem kleinen Kind. Und dass das kollektive Gefühl dabei dann ist, wow, mega schön. So gesehen und geborgen und da hat sich jemand richtig bemüht um mich und da habe ich mich so gut und so sicher gefühlt. Weil im Moment, wenn Leute sich Sachen erzählen und sagen, weißt du, und dann hat er mit mir gesprochen, wie mit einem kleinen Kind, ist das Kollektivgefühl oft so ein sehr unangenehm, also mindestens unangenehm. Deshalb, das wäre so mein Ziel, vielleicht hast du Bock, mit mir dieses Ziel zu verfolgen. Und wie gesagt, in diesem Podcast versuche ich alles dahin zu führen, dass das passieren wird irgendwann. In all meinen Inhalten, also nicht nur im Podcast. Da gibt es noch ein paar Sachen mehr. Im Moment mache ich das ungefähr dreimal im Monat, zweimal alleine und einmal mit Gast. Nächste Woche wird es eine ganz großartige Folge geben mit einer ganz tollen Gästin. Freue ich mich sehr drauf, dir die Folge hier präsentieren zu können. Und heute gibt es mit mir alleine eine Folge und zwar möchte ich sprechen über die Ankommenssituation morgens an der Tür, im Gruppenraum, in der Garderobe, wo immer die gestaltet wird bei euch. Das ist aber auch schon so ein Punkt, über den wir da nochmal sprechen können. Weil ich sag dir kurz, wie ich drauf kam. Die Situation oder Situationen, die mir beschrieben werden und also auch gerade, wenn es um Adultismus geht und um Macht von Erwachsenen, dann wird oft diese Situation morgens genannt beim Ankommen. Und dann beschreiben mir Fachkräfte, dass Kinder eigentlich nicht kommen wollen. Die wollen eigentlich nicht da sein. Die weinen, die halten sich an dem Elternteil fest oder vielleicht an einem Großelternteil. Die sagen vielleicht auch nein und ich will nicht. Die weinen vielleicht dann auch noch ein bisschen länger. Und das ist, also das, ich finde das gut, dass das thematisiert wird und dass das auch begriffen wird als eine Situation, in der Erwachsene sehr viel Macht haben, weil das ist so. Wir haben unheimlich viel Macht in dieser Situation, den Kindern gegenüber, aber auch den Eltern gegenüber und je nach Position im Team vielleicht sogar einem Teammitglied gegenüber. Und genau, also das sind so Momente, die mir geschildert werden und das habe ich vorhin eingangs nicht gesagt, aber ich war selber lange Zeit in der Praxis in Kitas als Fachkraft, als Leitung, als stellvertretende Leitung. Also ich habe die Situationen erlebt, ich habe das vor Augen, wie das manchmal abläuft und ich weiß einfach, wie viele verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung es da gibt, ja. Und ich glaube, die nächste Frage, die da immer so ein bisschen mit anschließt, ist auch, was können wir denn jetzt machen? Also, wie kann es denn besser gehen? Und eine andere Frage ist das denn immer Gewalt, wenn wir das so machen? Weil das Kind muss ja jetzt nun mal da bleiben. Es gibt ja nicht so viel Spielraum. In den allermeisten Fällen können ja die Eltern nicht sagen, naja gut, wenn du nicht hierbleiben willst, dann nehme ich dich halt wieder mit nach Hause. Und das alles zeigt schon, wie komplex dieses Thema ist. Ne? Man denkt so, naja, klar, die kommen morgens da an. Oder ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute, vielleicht auch Menschen, die selber gar nicht so viel Berührungspunkte mit einem Kita-Alltag haben. Also ich spreche jetzt von Kindergarten und Krippe. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Kindertagespflege vielleicht ähnlich ist. Aber da gibt es eventuell auch nochmal andere Gestaltungsmöglichkeiten. Also so oder so. Ich glaube, dass Menschen, die nicht so viel Berührungspunkte haben mit so einer außerfamiliären Betreuung oder vielleicht auch Eltern, die gerade noch dabei sind, dass ihr Kind gerade noch eingewöhnt wird vielleicht und so weiter. Aber ich glaube auch viele, in vielen Fachkräften ist das Bild dieses, ja klar, die kommen da halt an und dann wird halt gespielt. Und dieses Ankommen morgens ist aber, finde ich, schon ein ganz bedeutender Übergang. Also eins meiner Themen sind eben auch Mikrotransitionen und da gehört auch der Übergang dazu, morgens von der Seite der Eltern an die Seite der Fachkräfte oder der Wechsel von zu Hause in die Kita morgens. Und ich finde, das zu berücksichtigen und zu wissen, okay, da, wir haben es da mit einem Übergang zu tun und wie gestalten wir denn das, das beinhaltet mehr als einfach nur zu sagen, naja, fahre ich halt hin, ziehe ich meine Jacke aus, hänge dir einen Haken, bin ich da. So, und ich glaube, dass auch vielen Erwachsenen das so geht, wenn die morgens an ihre Arbeitsstelle fahren, dass es so ein paar Dinge gibt, die uns dann gut tun und dass das für Menschen ganz unterschiedliche Dinge sein können. Für manche ist es vielleicht, sich erstmal eine Tasse Tee zu machen. Für andere ist es vielleicht, sich zu freuen auf irgendeinen bestimmten Menschen, der da ist. Viele entwickeln so ein kleines, wie so ein kleines Ritual. Ne? Man geht da hin, man schließt erstmal die Fenster alle auf, wenn die abgeschlossen waren zum Beispiel. Oder man stellt erstmal alle Stühle runter oder man guckt erstmal im Kalender, ob da gestern noch jemand was eingetragen hat, ob es noch irgendeine wichtige Info gibt. Und das sieht für alle ganz unterschiedlich aus, wie sie morgens ankommen, aber man entwickelt wie so kleine Handlungsabläufe. Also im Grunde wie ein Ritual. Und ich glaube, das wäre was gut wäre, wenn man das mit Kindern auch macht oder mit manchen Kindern vielleicht. Aber ich möchte noch mal kurz in diese Fragen reingehen. Und die eine Frage, die ich gerade schon so angesprochen hatte, war, oh Gott, ist das denn jetzt immer gewaltvoll? Also wenn das Kind ankommt und es möchte eigentlich gar nicht da sein, und ich nehme das so von dem Arm, von dem Elternteil ab oder vielleicht versteckt sich so hinter den Beinen von dem Elternteil und ich gehe dann hin und lock das da so vor oder nehme es vielleicht auch wirklich an der Hand und nehme es mit, ist das immer gewaltvoll? Und die Antwort ist per Definition von Gewalt, ja. Es ist gewaltvoll, es ist ein Übergriff. Das Kind wird in der Situation als Mensch gar nicht unbedingt wahrgenommen, sondern eher wie so ein Objekt behandelt, das jetzt halt von dem einen zum anderen gegeben wird. So, also ganz, ich weiß, das ist ganz drastisch ausgedrückt, aber einfach um das einmal klar zu kriegen, was da passiert. Und ich meine das ganz wertfrei, also ich sage jetzt nicht um Gottes Willen, das geht nicht und so, sondern einfach nur per Definition, ja. Per Definition ist es Gewalt, es ist ein Übergriff, das Kind wird nicht gesehen in der Situation und es wird nicht mit einbezogen. Das heißt, es ist auch irgendwo ein Angriff auf Kinderrechte, weil Kinderrechte sagen ganz klar, das Kind muss in alles mit einbezogen werden oder in alle Entscheidungen mit einbezogen, die es selbst betrifft. Und dann ist so die Frage, wie kann das denn jetzt gehen in der Situation? Weil die Entscheidung kann ja nicht sein, bleibt das Kind in der Kita oder nicht. Und das stimmt, die Entscheidung treffen wir und das bedeutet aber, wir als Erwachsene haben in dem Moment auch die Verantwortung dafür, wie die Situation läuft und dafür, dass die Situation möglichst gut für alle läuft. Und deshalb feiere ich total die Frage und den Gedanken, ist es gewaltvoll? Weil das zeigt, wir sind schon so viel weiter, als wir vor ein paar Jahren waren. Okay, nicht alle, nicht alle. Es gibt immer noch Leute, die sagen, hey, was? Warum? Und gleichzeitig begegnen mir vermehrt, das ist mein subjektives Empfinden, anekdotische Evidenz sozusagen, ja. Aber mir begegnet es vermehrt, dass Menschen sich da wirklich Gedanken drum machen und das zeigt mir, wir sind so viel weiter, als wir vor ein paar Jahren waren. Und das finde ich super, weil diese Frage uns ja einfach dahin bringt zu sagen, aber wie kann es denn jetzt von da aus gehen? Ja, was genau können wir denn jetzt machen? Und die andere Frage, die dann manchmal kommt, ist ja, aber ganz ohne Tränen geht's doch auch nicht. Und auch da ist die Antwort ja, wahrscheinlich nicht. Und Tränen sind aber auch nichts, also Tränen sind nichts Schlimmes. Ich bin überhaupt nicht dafür zu sagen, ja, ist normal, das gehört dazu, weil das wieder gewaltvoll wäre. Einfach zu sagen, wenn ein anderer Mensch weint, das ist jetzt halt so. Und vor allem, wenn es ein jüngerer Mensch ist, dann verhalte ich mich damit adultistisch. Und ich kann dir jetzt nicht mal sagen, dass ich das nie gesagt habe, weil mit Sicherheit habe ich auch irgendwann in meinen Berufsjahren solche Sachen gesagt, weil ich es nicht besser wusste und weil das ist, was ich einfach gespiegelt bekommen habe. Ja, und das gehört halt mal dazu und das ist normal und dann geht man hin und erzählt das die ganze Zeit. Das heißt, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es ohne Tränen geht, aber ich finde auch nicht, dass dass es dazu gehören muss und dass man da so drüber weggehen darf, sondern Tränen sind immer ein Zeichen für irgendwas. Genauso wie Freude ja auch ein Zeichen ist für irgendwas. Und ich glaube, die Idee, es könnte ohne Tränen gehen, bringt uns aber dazu, dass wir überlegen, was könnte denn eine Lösung dann sein? Wie kriegen wir das denn hin? Genau, das heißt, es ist dann eben nicht mehr normal, sondern wir nehmen das Kind ernst in seinem Empfinden. Damit geben wir einen Teil unserer Macht ab und vor allem begeben wir uns halt auf eine Lösungssuche. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt in einem anderen Satz. Und damit übernehmen wir auch Verantwortung dafür, wie die Situation läuft und erkennen vielleicht auch an, dass wir einen Anteil daran tragen. Warum ich gerade die ganze Zeit wir sage, weiß ich nicht. Es fühlt sich irgendwie richtiger an, als immer nur zu sagen, du kannst das so und so übrigens machen. So, und jetzt hatte ich vorhin gesagt, per Definition ist es Gewalt. Aber das kommt auf so viele Dinge an. Das heißt, es kann auch sein, dass es für ein Kind auch hilfreich ist, wenn jemand kommt und sagt, du, ich übernehme das jetzt hier, ich nehme jetzt dir die Entscheidung ab. Moment, mein Mikro hat sich verdreht. So, ich nehme dir jetzt hier die Entscheidung ab und du kommst jetzt mit mir mit oder ich nehme dich jetzt mit oder wie auch immer. Und jetzt hörst du vielleicht schon in meiner Stimme, es ist was anderes zu sagen, ja, da muss er jetzt halt durch, machen wir jetzt so. Oder zu sagen, ich sehe das, dass dir das schwerfällt und deshalb helfe ich dir jetzt dabei und wir machen das so. Weil es gibt Kinder, und das weißt du vielleicht auch, die sich, für die wird das so ein, für die wird quasi der Abschiedsschmerz das Ritual. Und die sind dann so in ihrem Film und drehen sich da immer weiter rein, dass es dann ganz schwer wird, die da rauszubekommen. Und meistens hilft Abwarten dann nicht. Und das bedeutet, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist mega komplex. Es gibt nicht die eine Lösung, sondern es gibt halt verschiedene Menschen, verschiedene Kinder, meine ich damit, ja, ich meine verschiedene Kinder, die Verschiedenes brauchen. Und das heißt, es kann auch mal sein, dass es eben diese Entscheidung braucht, zu sagen, guck mal, ich nehme dich jetzt mit und wir lassen den Papa jetzt mal gehen, zum Beispiel. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass bitte, das ist keine Handlungsempfehlung, das so zu machen. Nur es gibt Situationen, wo das vielleicht die Möglichkeit ist. Und dann darf es damit halt nicht aufhören. So, also das ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten Punkte, auch in jeder Fortbildung zu sagen, okay, und wenn ich das so gemacht habe, dann darf es damit nicht aufhören, sondern dann muss die Reflexion beginnen. Dann müssen wir gucken, was war da los? Warum fällt es dem Kind so schwer? Was kann dem Kind helfen? Das kann sein, ein Übergangsobjekt. Das kann sein, dass es zu Hause anders vorbereitet wird. Das kann sein, dass wir versuchen, die Lieblingsperson von dem Kind, mit der es einfach am besten geht, jeden Tag dahinzustellen, damit die das Kind in Empfang nimmt. Boah, aber das können wir ja nicht immer machen. Und wenn wir das einmal anfangen, dann müssen wir das für alle Kinder machen. Nein. Das machten wir für dieses eine Kind, das es jetzt gerade braucht, solange wie das nötig ist. Und wenn das andere Kinder auch brauchen zur gleichen Zeit, dann ist es in meinen Augen wie eine Beschwerde von den Kindern zu sehen, dass da irgendwas mit der Ankommenssituation überhaupt nicht funktioniert. Irgendwas scheint da gar nicht zu stimmen, weil sonst bräuchten das nicht mehrere Kinder gleichzeitig. Und das ist auch nicht für immer so. Ein Bedürfnis ist so lange ein Bedürfnis, bis wir es ausreichend gesehen, anerkannt, gestillt haben. Das heißt, es kann sein, heute, morgen, übermorgen braucht das Kind das und vielleicht nächste Woche. Und dann hört es wieder auf, das wird abflachen. Aber es geht dann darum, nicht in dieses Muster zu fallen, das wir alle irgendwie vererbt bekommen haben von, ja, aber da muss das Kind jetzt durch und dann müssen wir erst recht und das kann ja auch nicht sein. Blablabla. Sondern dass man dann sagt, okay, wir haben das wahrgenommen und wir werden ganz weich und ganz durchlässig und gucken uns mal an, wie kann das denn jetzt für alle eine gute Situation werden. Und das ist so das Nächste, ja, weil für die Eltern ist es auch scheiße. Die wollen ja auch nicht, dass ihr Kind weint. Und dann gibt es eben da auch Eltern, für die ist es so ein Ding von, okay, ich schiebe meine Gefühle weg, ich schiebe die Gefühle von dem Kind weg und los geht's. Hier, nehmt, ja, hier, ich schiebe das Kind zur Tür rein und ihr kümmert euch. Und das funktioniert für die und für euch ist es vielleicht irgendwie schwierig, weil, oder für dich ist es in dem Moment vielleicht schwierig, weil du denkst, oh nein, und das arme Kind. Vielleicht ist es für dich auch schwierig, weil du denkst, es geht gerade komplett über meine Grenze. Ich fühle mich so, dass ich das gerade hier nicht handeln kann. Und das sind alles Dinge, bei denen ich die Erfahrung gemacht habe, das hilft, sich im Team da einmal drüber auszutauschen und zwar mit einem wohlwollenden Blick und nicht mit einem, ja, die Mutter hat es auch immer so eilig und wieso hat die denn, weiß ich nicht, überhaupt ein Kind bekommen, wenn sie es dann nur loswerden will gleich morgens und so weiter, sondern mit einem wohlwollenden Blick, ja, dass wir eben da nicht in so eine Gewaltspirale fallen, die sich auch in einer Sprache ausdrückt und die dann auch unser Bild wieder von Menschen beeinflusst, sondern indem wir sagen, okay, was ist der gute Grund vielleicht hinter dem Verhalten? Vielleicht hat das Elternteil keine andere Strategie, vielleicht haben wir gespiegelt, dass das morgens schnell gehen muss, vielleicht haben wir sowas wie, um 9 Uhr ist die Tür zu und die Mutter kommt halt um 3 vor 9 und beeilt sich dann, weil sie ihrem Kind jetzt das auch irgendwie ermöglichen will. Das sind alles Dinge, da lohnt sich's, finde ich, kritisch, wohlwollend nochmal drauf zu gucken und zu gucken, was können wir verändern. Möglichst so, dass wir nicht in irgendeine komische Gewaltspirale verfallen, dem Kind, den Eltern oder auch uns gegenüber. Weil auch das ist ja was passiert, dass eine Fachkraft vielleicht sagt, für mich fühlt sich diese Ankommenssituation da überhaupt nicht gut an. Ich möchte das nicht machen und ich möchte auch nicht das Kind da vom Arm abpflücken. Ich sehe das überhaupt nicht als was Gutes an. Und dass andere Fachkräfte dann sagen, hä, wieso, da musst du halt durch. Das ist halt deine Aufgabe im Frühdienst. So. Also das sind alles Dinge, wo ich denke, das wäre gut, wenn wir da nochmal hingucken, um wirklich das ein bisschen besser zu machen. So, genau, weil wenn wir nicht aufpassen, wird das ganz schnell eine Abwärtsspirale. Da werden ganz schnell Menschen auf allen Seiten in irgendwelche Schubladen gesteckt. Das kann eine Fachkraft sein, die das morgens einfach halt nicht hinkriegt. Nee, die kannst du nicht mehr im Frühdienst. Nee. Ja, sowas. Das kann auch sein, ein Augenrollen, wenn man sieht, oh, jetzt kommt der Papa wieder und er schafft es wieder nicht zu gehen. Oh. Das kann aber auch sein, dass man sich irgendwie denkt, sag mal, aber das Kind war doch schon gut angekommen. Warum geht das denn jetzt plötzlich nicht mehr? Der kann das doch eigentlich. Das muss der jetzt mal lernen, ja. Und das ist halt, was ich auch schon oft gesagt habe, Kinder müssen gar nichts lernen. Die lernen die Dinge dann, wenn sie bereit dazu sind. Und so ein Weinen morgens oder so ein erschwertes Ankommen morgens kann auch Zeichen dafür sein, dass das Kind gerade ganz viel lernt, vielleicht an einer anderen Stelle und dass es sich mit Dingen auch beschäftigt. Also ich habe das auch bei Vorschulkindern immer mal wieder erlebt oder und auch geschildert bekommen von anderen, dass das plötzlich so im letzten halben Jahr für manche echt nochmal schwierig wird. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil denen erzählen alle Leute, bald gehst du in die Schule, bald verändert sich dein ganzes Leben. Und wenn das nicht gut begleitet wird und wenn die vielleicht, also nicht alle Vorschulkinder machen ja zum Beispiel mal einen Ausflug in ihre Schule und lernen mal die Lehrkraft schon kennen oder so. Oder vielleicht einmal, aber von einem Mal weiß man doch nichts, ja. Kann ich voll verstehen, dass das zu einer Verunsicherung führt und nicht bei allen Kindern auf ein, oh geil, es kommt was Neues trifft. Ich kann es nachvollziehen. Das heißt, um einmal diese Situation zusammenzufassen, es braucht unheimlich viel Fingerspitzengefühl. Es braucht unheimlich viel Beobachtung. Ganz viel vielleicht auch Kommunikation in den Situationen, wo es schwierig wird, mit den Eltern und auch eben Kommunikation darüber, wie wir kommunizieren, also auch darüber, was vielleicht für das Kind hilfreich wäre. Und am besten, also wenn es sich wirklich so zuspitzt, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie alles, was wir jetzt hier gerade machen, hat eigentlich nicht wirklich viel geholfen und es wird irgendwie nur schlimmer. Am besten macht man einen richtigen Termin für ein Elterngespräch und bespricht das nicht, während das Kind sich da irgendwie an die Eltern klammert, weil das ist für das Kind mega unangenehm. Das ist auch gewaltvoll, vor Kindern über Kinder zu sprechen. Es gibt Möglichkeiten, wie man das Kind mit einbeziehen kann, aber das ist halt, an der Stelle wäre das für mich was, vor allem bei jüngeren Kindern, wo ich sagen würde, da übernehmen wir Verantwortung und gehen in ein extra Elterngespräch und gucken mal, was gibt es denn da. Und dann kann man verschiedene Fragen stellen. Wie läuft bei Ihnen der Morgen ab? Können wir Sie da unterstützen? Ist es für Sie stressig, dass Sie immer um 9 schon da sein müssen? Dann machen wir das nicht mehr, dann hören wir auf damit. Also habe ich noch nie verstanden, warum es diese quasi Schließzeiten gibt, wo dann die Tür nicht mehr aufgeht. Das ist für mich gar nicht nachvollziehbar. Und ich weiß, dass Leute sagen, ja, für die Kinder ist es besser und da gibt es dann nicht so viel Wechsel und nicht so viel Trubel. Und wieder, für mich ist das die einfachste Lösung, zu sagen, dann machen wir die Tür an einer bestimmten Stelle zu. Da gibt es bestimmt andere Lösungen. Es hängt halt auch ein bisschen damit ab, was man möchte. Gleichzeitig kann es auch sein, das ist mal für eine Zeit lang eine gute Lösung. Also ja, Pädagogik. Leute, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Was auf jeden Fall auch helfen kann, ist ein Ritual zu entwickeln. Da erzähle ich dir jetzt keine Raketenwissenschaft, ist mir klar. Rituale mit dem Kind zu entwickeln, was dem Kind dann hilft. Und das kann halt alles Mögliche sein. Das kann sein, so ein, das kennst du bestimmt, so mit Schwung übergeben werden, irgendwie auf 3 und dann fliegst du zu Brigitte oder so. Das kann ein Übergangsobjekt auch sein, das das unterstützt. Kommen wir, ne, wenn das Kind irgendwie, weiß ich nicht, ein Plüsch-Einhorn dabei hat, komm, wir zeigen dem Einhorn mal dein Lieblingsbuch. Es kann sein, dass es hilfreich ist für ein Kind, einfach jeden Tag die gleichen Dinge abzuspulen. Das Kind geht in die Garderobe, das zieht seine Schuhe um, das hängt seine Jacke an den Haken, das geht in den Gruppenraum. Und auch wenn alle anderen vielleicht schon beim Frühstück sitzen, geht dieses eine Kind in den Gruppenraum und kommt da erstmal kurz an. Ja, das müssen wir dann gucken, wie wir das regeln. Aber meine Erfahrung ist auch, wenn es zum Beispiel ein offenes Frühstück gibt, dass das geht oder dass Kinder direkt zum Frühstück gehen und gar nicht in den Gruppenraum dann. Das heißt, das Kind hat die Möglichkeit, auch so ein bisschen für sich wie ein Ritual zu entwickeln, so wie wir es auch machen würden. Jetzt habe ich hier irgendwo drauf gedrückt, das wollte ich nicht. Genau, also das heißt, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das hatte ich vorhin irgendwann zu Beginn der Folge schon mal gesagt, auch so grundsätzlich nochmal überprüfen, wie ist die Atmosphäre morgens bei uns? Sind wir alle irgendwie fröhlich? Haben wir Bock auf den Tag? Freuen wir uns, dass das Kind kommt? Sind wir in der Lage, Gefühle auch zu verbalisieren? Das ist nämlich auch sowas, ja. Wenn das Kind dann kommt und vielleicht war das jetzt doch ein bisschen ein schwierigerer Abschied, dass man das Kind hinterher eben in seinen Gefühlen nicht alleine lässt, sondern das wirklich begleitet und zwar ohne das zu verschlimmbessern. Also wenn ich so ein Kind habe, das dem sowieso schwer fällt und das so, dass sich so reinsteigert vielleicht auch, dann ist es gut, das einmal festzuhalten, okay, das Kind steigert sich rein, was können wir tun, weil das Kind braucht ja an der Stelle einfach eine Koregulation, also ne, so für später der Gedanke. Und in der Situation kann es gut sein zu sagen, schau mal, wir machen jetzt das. Und ich finde, wichtig ist immer die eigene Haltung dabei, also das Wie ist ganz, ganz entscheidend, wie trete ich an das Kind ran. Welche inneren Gedanken habe ich? Bin ich selber gut reguliert in der Situation? Die Nervensysteme reagieren aufeinander. Wenn ich nicht gut reguliert bin, dann werde ich das Kind nicht gut regulieren können. Und das sind die Sachen, wo ich denke, das muss man vielleicht einmal auch transparent im Team machen. Wer kann gut mit was umgehen? Und dann, dass man auch die Eltern nicht alleine lässt, sondern dass man den Eltern immer die Möglichkeit gibt, rufen Sie nochmal an oder ich rufe Sie an oder meine Kollegin meldet sich gleich. Das kann so viel helfen. Manchmal gibt es ja auch ganz überraschend Tränen, dass ein Kind morgens ankommt und eigentlich war es nie ein Ding und plötzlich ist es dann doch ein Ding. Also weißt du, was ich meine? So dieses gegenseitig aufeinander gut Acht geben. Ich glaube, das ist, was ich zum Ausdruck bringen will, weil wirklich diese Ankommenssituation ist einfach super komplex. Genau. Man kann sich auch fragen, wie komme ich morgens gut an oder was bräuchte ich dafür, wenn ich jetzt 4 Jahre alt wäre, wie würde ich gerne morgens ankommen wollen? Ja. So, ich glaube, so im Großen und Ganzen habe ich ganz viel dazu gesagt. Du kannst auch, es gibt ein ganz schönes Kapitel in Unbezahlte Werbung, die Kita-Revolution 2, die heißt Kita-Revolution, ich glaube, das ist einfach machen. Das ist die mit bisschen mehr Blau vorne und so Kreisen auf dem Titelbild. Da gibt es ein ganz schönes Kapitel von Anja Kanzler, wo sie auch sich nochmal mit dem Thema ganz intensiv auseinandersetzt und es ganz schön beschreibt, auch mit einem Beispiel von, ich glaube, einem 2-jährigen oder 2,5-jährigen Kind. Schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber das bringt wirklich viele Dinge nochmal gut auf den Punkt und ich meine, das sind auch Reflexionsfragen dabei oder auch Fragen, die man eben den Eltern stellen kann in so einem Elterngespräch, die ganz, die da einfach ganz wertschätzend sind. Also ich weiß auch nicht, warum diese Ankommenssituation in Gedanken und Worten und Taten manchmal so abdriftet in so ein gewaltvolles Ding. Aber gut. So, ich glaube, damit komme ich zum Schluss. Du merkst, das ist ein komplexes Thema und gleichzeitig ist es so gut, wenn wir uns darum kümmern, weil ich glaube, wir können uns alle darüber einig sein, wenn der Beginn von so einem Kita-Tag gut anfängt. Der Beginn von einem Kita-Tag. Nein, wenn der Kita-Tag gut anfängt insgesamt, so wollte ich, glaube ich, sagen. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass es, dass dann die Chancen gut sind, dass der Tag auch gut weitergeht. Und da brauchen Menschen einfach ganz unterschiedliche Sachen dafür. So, und deswegen ist es auch einfach gut, da einen Plan zu entwickeln und das immer mal wieder zu reflektieren. Also wirklich ein planvolles, ein fast strategisches Vorgehen für was machen wir eigentlich, wenn uns das passiert und ein Kind so viel und so doll weint und wenn die Situation einfach so schwierig ist, was ist dann genau unser Vorgehen? Weil ich glaube schon, dass man manchmal so wie so ohnmächtig einfach daneben steht und dass die Strategie ganz oft ist, ja, da warten wir, da hoffen wir einfach, dass es möglichst vorbeigeht. Und selbst wenn wir uns im Klaren drüber sind, dass wir nicht wollen, dass es einfach vorbeigeht, sondern dass wir dem Kind helfen wollen, fehlt ja manchmal einfach so ein bisschen ein Plan. Und ich glaube, das würde sich lohnen, für diese Situation einen Plan zu entwickeln. was sind unsere Reflexionsfragen, wer trifft sich wann mit wem und so weiter. Das ist ja lustig, dass ich da jetzt gerade drauf komme. Das war jetzt so nicht geplant, aber ich habe sowas zum Beispiel erstellt für die Akutsituation, wenn ihr ein Kind habt, das ein anderes Kind beißt. So, da gibt es bei mir im Shop. Das ist auch unbezahlte Werbung, glaube ich. Feafinger.de und dann unter dem Reiter Shop kommst du zum Leitfaden, der kostet 15 Euro. Und da habe ich genau das gemacht, was ich gerade beschrieben habe, aber wie gesagt, eben fürs Beißen, also in der Akutsituation, wie gehen wir vor, wer macht was. Da ist aber auch ein Ablaufplan dabei für die kommenden Tage, also in den kommenden Tagen, was machen wir, was sind unsere Reflexionsfragen, wie gehen wir auf die Eltern zu, was sagen wir den Eltern, was sagen wir nicht. Und ich meine jetzt nicht, wir verschweigen da was, sondern wir sagen keine Namen, weil da geht es um Schutz der Kinder. Dazu habe ich eine ganze Podcast-Folge auch irgendwann mal gemacht. Da erkläre ich das nochmal ein bisschen genauer. Aber was mir eben immer fehlt oder gefehlt hat, weil jetzt habe ich es ja erstellt, aber was mir gefehlt hat, war so die Möglichkeit, das alles nochmal nachzulesen und wirklich planvoll und mit einem wohlwollenden Plan vor allem darauf zuzugehen und zu gucken, was können wir jetzt machen. Das heißt, ich habe das entwickelt. Genau, es gibt also einen Ablaufplan für die kommenden Tage, der ist dann so ein bisschen farblich sortiert und es gibt zu jedem Punkt in dem Ablaufplan nochmal Reflexionsfragen. Es gibt Platz für Notizen, es gibt eine Vorlage für einen Elternbrief, die kann man sich anpassen. Ich habe den an eine Kita gegeben, die haben den sich ein bisschen angepasst. Genau, und ich glaube, dass damit diesem ganzen Beißthema schon ein bisschen geholfen wird sozusagen. Also es gibt auch so einen ganz Mini-Theorie-Teil, wo ich nochmal auf die möglichen Ursachen eingehe und gleichzeitig, das ersetzt natürlich keine Fortbildung, es ersetzt nicht, sich wirklich konkret auch mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, aber es nimmt vielleicht gleichzeitig ein bisschen Arbeit ab, weil ihr das hervorzaubern könnt, wann immer ihr es braucht. Und dann entsprechend handeln könnt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So, wie gesagt, nächste Woche gibt es eine Folge mit Gästin. Da wird es drum gehen, wenn man sich, das ist dir vielleicht schon mal passiert, wenn man sich reflektiert hat und dann gemerkt hat, scheiße, da habe ich richtig scheiße gebaut. Oh. Und es tut einem selbst dann so weh und man schämt sich so. Und wie kommt man da raus und was hilft vielleicht auch im Team? Also wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, was es im Team dann braucht, um klarzukommen. Und ich freue mich so doll, dass ich dir nächste Woche die Folge zum Hören geben kann. Ja, so, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.